nochmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder mal da zu sein. Ich war jetzt länger nicht mehr da, habe ich festgestellt. Genau, und es ist auch immer interessant, wenn ich zu euch komme, ich sehe immer wieder neue Gesichter, manche kenne ich gar nicht. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, sind die schon länger dabei. Genau, aber es freut mich, auch bei dem wunderschönen Tag heute da zu sein. Und das passt, glaube ich, auch zum Thema, auch was wir schon gesungen haben. Ich habe mir sagen lassen, der Lobpreis war ja so nach Psalm 24 eingeordnet. Glaube ich zumindest, habe ich mal gelesen. Genau, im Ablauf, was ich mal gekriegt habe, aber so. Naja, wird schon hinhauen. Auch die Zeugnisse, die Gebetsanliegen, die haben so zwei Seiten von der Herrlichkeit Gottes und andererseits, wo man denkt, hat Gott überhaupt noch alles in der Hand? Fiel vorhin mal. Wir werden da mal reinschauen. Ich mache einiges mit Beerdigungen, viel auch hier in Bad Mergentheim. Und irgendwann auf meiner Reise, ich kann es nicht mehr richtig rekonstruieren, ich war auf jeden Fall im Auto unterwegs und bin so berghoch gefahren. Und natürlich, wenn man mit Beerdigung zu tun hat, dann geht es auch um Thema Tod und den Mensch. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn der Mensch überhaupt? Deswegen habe ich uns das mitgebracht, ein Bild von der großen Erde und die Frage, was ist der Mensch? Was ist denn so besonders an dem, was der Mensch. Und was bleibt dann am Ende übrig von dem Mensch? Er ist doch manchmal auch so ein eitles Ding. Also wir alle gucken in den Spiegel, manche mehr, manche weniger. Und man ist nicht immer erfreut, was man da sieht. Wenn man älter wird, sieht man die Falten und da und hin und her. Und ganz perfekt fühlt man sich auch nie. Was ist so besonders an dem Menschen? Er erträumt sich gerne die Weltherrschaft. Wir haben immer wieder Diktatoren, die Zeiten ändern sich wohl nie. Die Weltherrschaft wird auch immer mal wieder jemand anstreben wollen. Karriere machen, ein Ziel, was viele verfolgen und sie erhoffen sich viel Glück und Segen davon. Unendliches Leben, ewige Jugend. Ich glaube, die Creme-Industrie und L'Oreal und wie sie alle heißen, die machen einen riesen Reibach mit ihrem Jungbrunnen, was sie uns verheißen. Und wir schmieren uns allerlei Zeug auf unseren Körper und hoffen, dass es nicht so schnell geht oder wie auch immer. Ewige Jugend. Manche erträumen sich auch ganz einfache Sachen wie Familie oder auch der Kinderwunsch. Mir sind immer wieder auch junge Familien über den Weg gelaufen, die sagen, na ja, also jetzt können wir noch keine Kinder kriegen und das planen wir dann so und so und so. Und dann, wenn es soweit ist, kommt vielleicht raus, sie können gar keine bekommen oder es ist alles anders oder das Kind, das geboren wird, ist vielleicht auch nicht ganz gesund. Die ganze Planung, das vermeintliche Glück löst sich in Wohlgefallen auf. Es geht gar nicht so, wie wir planen, wir denken und doch passiert einiges ganz anders. Manche erträumen sich auch ein Haus oder Landbesitz. Gerne möchten auch manche die Grenzen verschieben von Ländern und Grundstücke. Baut man halt doch den Zaun etwas drüber oder rumpelt mal in die Ukraine rein. Ja, selbst Frieden wünschen wir uns. Und was machen wir stattdessen? Wir produzieren Krieg. Alle schreien nach Frieden. Wir müssen uns den Russen ergeben, wir müssen, keine Ahnung, was man alles, und irgendwie versucht man Frieden zu erzeugen, aber unterm Strich kommt dann doch der Krieg raus. Statt Liebe schenken wir Streit und Zwietracht. Das ist so ein bisschen, was der Mensch ist. Was ist aber dieser Mensch, dass er die ganze Welt in Bewegung hält? Man spricht auch von der Klimakrise und keine Ahnung, alles ist doch irgendwo auch auf den Mensch zurückzuführen. Was ist dieses kleine Ding, das so einen Aufstand macht? Ich habe mal nachgeschaut, ein erwachsener Mensch besteht aus 70% Wasser. Also für das, dass er unseren Globus so auf Trab hält und wohl auch Gott auf Trab hält, finde ich es doch erstaunlich, dass wir eigentlich eher aus Wasser bestehen. Ja, andere Richtung. Ja, also ich habe da mal so ein Bild rausgesucht, 70% von uns ist das da. Und wenn man es noch genauer nimmt, sind es ein paar Atome oder sonst irgendwas. Oder ein anderer Vergleich, also hier ist, ich habe keins mit einem Menschen gefunden, beziehungsweise da oben könnte es sein, dass es vielleicht ein Mensch ist. 2500 Menschen bringen circa das Gewicht eines Blauwals auf die Waage. Und der Blauwal ist ja das größte Tier, das noch lebt auf unserem Planeten momentan. So mini ist der Mensch, der ist gar nicht so riesig, er bildet sich aber ganz viel Riesiges ein. Oder eben bei meinem Thema Beerdigungen, da habe ich uns auch was mitgebracht, also es ist nichts Echtes. Ich habe heute Morgen unseren Holzofen geplündert, ich habe es jetzt auch nicht abgewogen, aber es ist ja modern, dass man sich verbrennen lässt. Also der Mensch, wenn man ihn verbrennt mit Sarg und Kleider und was er so alles mit sich bringt, liegt auch ein bisschen an der Knochendichte und am Holz, das vor allem verwendet wurde, dann hat man so 3 bis 3,5 Kilogramm, was man dann auf die Waage bringt, also was man dann noch von dem Menschen übrig hat. Also im Grunde eigentlich gar nicht viel und auch gar nichts Besonderes. Der Mensch, der sich doch so viel einbildet. Also nicht viel wie oder nicht mehr wie heiße Luft und ein Häufchen Asche. Und ich habe in einer Geschichte von Leo Tolstoi eine interessante Geschichte gelesen, auch von so einem Menschen, der sich zusammengereimt hat, er will groß expandieren, er will ein großes Land und tatsächlich irgendwo in den russischen Weiten trifft er wohl einen Volksstamm und den gibt er ein bisschen Geld und dafür kann er so viel Land haben, wie er an einem Tag schafft bis zum Sonnenuntergang, dass er es umrunden kann. Vielleicht kennt einer die Geschichte. Ich lese uns nur das Happy End, wenn man es denn so nennen kann. Also er geht los und läuft und läuft und läuft und irgendwann geht ihm natürlich langsam die Puste aus. Er lässt mal seine Jacke liegen und so weiter und die Sonne geht immer weiter unter und er hetzt aber noch ein Stück und in ihm erwacht sozusagen die Gier nach mehr. Er kriegt nicht genug und ach komm, noch ein paar Schritte und ich habe noch Zeit und da könnte ich noch ein bisschen mehr und noch mehr. Und tatsächlich, er schafft es über die Anhöhe zurück zum Ausgangspunkt, da liegt eine Mütze. Haben sie gesagt, da musst du dann wieder ankommen und tatsächlich, er schafft's. Pachom holt Atem und läuft den Hügel hinauf. Oben ist es noch hell, weil er schon Angst hatte, dass die Sonne untergegangen ist, aber er hatte noch mal ein paar Minuten. Er erreichte den Gipfel und sieht die Mütze. Vor der Mütze sitzt der Älteste, schüttelt sich vor Lachen und hält sich mit den Händen den Bauch. Also der, wo ihm versprochen hat, alles, also das ist so ein Ältester von so einem Stamm, du kannst alles haben, was du eben umrunden konntest oder kannst. Also er schüttelt sich vor Lachen und hält sich mit den Händen den Bauch. Wieder muss Pachom an seinen Traum denken. Er stöhnt auf, die Beine knicken ihm ein und er fällt hin, berührt aber mit den beiden Händen gerade noch die Mütze. Also er hat es geschafft. Gut gemacht, schreit der Älteste, viel Land hast du gewonnen. Pachomos Knecht kam gelaufen, wollte ihn aufheben, aber Pachom lag tot da und aus seinem Munde rann Blut. Die Paschkiren, also dieser Stamm, schnalzten mit den Zungen und sprachen ihr Bedauern aus. Der Knecht nahm die Hake, grub Pachom ein Grab, genauso lang wie das Stück Erde, das er mit seinem Körper von den Füßen bis zum Kopf bedeckte, 6 Ellen, und scharrte ihn ein. Also was ist der Mensch? Er denkt, er kann groß expandieren und alles. Und der Gute hat sich verführen lassen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Er kommt zum Ziel, hat es auch erreicht, doch er bricht vor Erschöpfung tot zusammen. Und was ihm dann am Ende gehört, sind die 6 Ellen für sein Grab. 6 Ellen ist, habe ich nochmal nachgeguckt, vom Ellenbogen bis zum Mittelfingerspitze. Also 6-mal. So viel reicht es, um ein Grab zu schaufeln. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch und was braucht er wirklich? Ein 6-Ellen-Loch? Kurzum, der Mensch ist eigentlich ein Staubkorn im Universum, eine unbedeutende Nummer. Und doch Gott, der Allmächtige, der Allumfassende und immerwährende Gott, denkt an diesen kleinen Haufen, dieses Staubkorn in seinem Auge. er denkt an ihn. Und das verwundert mich und bei meiner Autofahrt hat mich das wieder neu begeistert und erstaunt. Gott kann sich ja um ganz viel kümmern, um die tollen Blumen und was da draußen alles ist und im Universum gibt es bestimmt auch viel zu tun, aber nein, er fokussiert sich so extrem auf diesen kleinen Mensch, auf dieses Häufchen Asche. Das ist doch begeisternd. Ich habe uns den Psalm 8 mitgebracht und den will ich mit euch ein bisschen durchgehen. Die Herrlichkeit Gottes und die Größe des Menschen, so wird es in der Lutherbibel überschrieben. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit, ein Seiteninstrument, vielleicht eine Gitarre. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Also wenn wir rausschauen, wenn wir nachts den Sternenhimmel anschauen, wenn wir so die Natur anschauen, dann sehen wir die Größe Gottes. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du deine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst deine Feinde und die Rachgierigen. Wenn ich sehe den Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. So detailreich, so faszinierend, wenn wir uns allein die Blumen hier vorne angucken, wie die detailreich gemacht sind. Und das können wir ja bloß mit unseren Augen sehen. Unter dem Mikroskop könnte man dann noch viel, viel mehr entdecken. Das ist ein Werk seiner Finger. Der allmächtige Schöpfer, der so groß und unendlich ist, hat alles bereitet und kreiert. Tag und Nacht hält er den Laden am Laufen. Er sorgt für alles und hat versprochen, so steht sie auch hier drin, Recht zu schaffen dem Unterdrückten. Alles ist wohlgeordnet, deswegen können wir auch Wissenschaft treiben, denn alles hat seine Ordnung. Wir können es erforschen in den weitesten Galaxien bis in die Makro- und Mikrokosmen unseres Daseins eindringen, weil es geschaffen ist von Gott und eine gewisse Ordnung hat. Wir können nirgends hingehen, wo Gott nicht schon wäre, schreibt David ja mal an einer Stelle. Und würde ich nehmen Flügel der Morgenröte, könnte ich auch vor Gott nie fliehen. Ich habe uns da mal was mitgebracht. Die Morgenröte, auf der wir fliegen können, aber selbst am Grund der Erde, irgendwo im tiefsten Ozean, selbst da ist Gott. Selbst im Tod oder in dem Grab. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Es gibt keinen Schmerz und kein Leid, wo Gott nicht wäre, wo er nicht schon war. Und selbst eben am Grund der Tiefsee oder in den entferntesten Galaxien ist Gott schon gewesen und ist er. Wir können nicht fliehen vor ihm, denn er umfasst alles. Er ist da. Und im Anbetracht dieser Größe steht dann weiter im Psalm 8, Vers 5, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du sich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass Gott sich um diesen Haufen Asche, um die 70% Wasser kümmert, das Grab mit den 6 Ellen? Es interessiert ihn, er beschäftigt sich damit, er will uns nahe kommen. Hier steht, annimmst, er nimmt uns an. Also er beobachtet uns nicht nur oder wie auch immer, sondern er nimmt uns an, er nimmt uns richtig gehend in den Arm. Er adoptiert uns, er nimmt uns an. Mit diesen Menschen will sich Gott abgeben, ihn in der Kühle des Abends besuchen. So steht schon bei Adam und Eva, das hat er mit den zwei gemacht, da kam er abends vorbei, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Das ist sein Ziel mit dem Menschen. Ist das nicht erstaunlich? Mit dir, der du dich selbst vielleicht gar nicht lieben kannst, oder der du vielleicht dir so viel einbildest auf dich. Gott liebt uns und will uns nah sein. Er will dich annehmen, dich adoptieren, wie du bist. Dich umsorgen, da steckt dieses Annehmen drin. Sich um dich annehmen und sich mit dem beschäftigen, was dich bewegt. Er will mit dir sein Leben, dein Leben teilen. Du brauchst nie mehr allein sein. Und du bist sowieso nicht allein, denn er ist da. Es gibt ja keinen Ort, wo du hin könntest. Er liebt dich, deinen Körper, deine Seele und deinen Geist, ob du dich nun leiden kannst oder nicht. Er tut's. Er kann dich leiden. Und es ist unglaublich faszinierend. Wir müssen oft immer wieder dran erinnert werden. Deswegen habe ich uns auch noch den Psalm 139 mitgebracht, den werde ich nicht ganz lesen, aber die paar Verse, die mich am meisten daran bewegen, denn er mag mich, wie ich bin, und ihm ist nichts peinlich an mir oder irgendwas, was ich verbergen müsste. Auch in dem Vorgang, wie ich gemacht wurde, ist ihm nichts peinlich. Er steht da voll dahinter, denn er hat sich's ausgedacht. David schreibt im Psalm 139, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Also auch da war er da, auch da gibt es keinen Ort, wo er nicht wäre. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es ist auch immer die Frage, welche Brille habe ich auf? Durch welches Glas schaue ich durch? David kann danken, er erkennt's. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Er hat mich gesehen. Ich wäre schon mal die Entwicklungszyklus eines Menschen. Ein Mensch ist ja so groß am Anfang dann wie ein Reiskorn und wird dann immer, also ist schon faszinierend. Er war bei diesem ganzen Prozess dabei. Er hat es ja auch geplant und ist wohl auch jedes Mal fasziniert, wenn es wieder so weit ist und sich da was bewegt und entsteht. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist die Summe so groß? Schwierig zu begreifen. Ich glaube, wenn wir es alle begreifen würden, dann würden wir alle fröhlich hier sitzen und Juhu schreien. Aber oft denken wir, wo ist er? Stimmt es wirklich? Wie ist ihre Summe so groß von Gottes Gedanken? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Und so geht es weiter in dem Psalm. Faszinierend. Gott kümmert sich um uns. Er interessiert sich, wie alles, was uns bewegt und auch wie wir gebaut und kreiert sind. Er hat sich uns ausgedacht. Ich war gestern, die einen wird sich schockieren, aber das gehört zum Leben dazu, wer Fleisch essen will. Ich musste gestern helfen beim Taubenschlachten. Meine eine Tochter, die war und war dann gleich auch schon weg, die konnte da gar nicht hinschauen. Die andere war begeistert dabei. Faszinierend ist, wenn man so ein Tier, das für mich sterben musste, damit ich was Gutes zu essen habe, wie toll Gott doch dieses Tier gestaltet hat. Dieses kleine Ding, also wer da mal die Federn weggemacht hat und so, das ist vielleicht so groß. Aber es ist faszinierend, wie das Herz da drin und gerade hat es noch gelebt, jetzt lebt es nicht mehr und so weiter. Da ist Leben und Tod so nah beieinander. Und trotzdem hat Gott so viel Energie und Liebe da reingelegt fürs Detail, dass es schon erstaunlich ist. Auch in der Medizin oder Wissenschaft, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und vieles mehr, das ist faszinierend, das ist unglaublich. Das Gehirn ist bis heute immer noch ziemlich unerforscht und ein großes Rätsel, wie Gott es so gemacht hat. Und da gibt es bestimmt auch noch andere Teile des Körpers, die immer noch faszinierend sind. Aber zurück zu unserem Psalm. Du hast ihn weniger niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, den Menschen. Wir befinden uns in Vers 6 vom Psalm 8. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Gott hat uns alles hingelegt. Er hat gesagt, erforsche, genieße, erforsche, was du kannst. Du kannst es begreifen, dazu habe ich dir deinen Verstand gegeben. Lebe darin. Diesen Menschen hat Gott alles anvertraut, was er geschaffen hat. Diesen Menschen hat er ein Gewissen gegeben, dass er ethisch richtig entscheiden kann. Er hat ihm eine Sprache gegeben, das macht uns Gott ähnlich, denn Gott spricht ununterbrochen. Er ist ein Gott, der spricht und nicht schweigt. Er macht uns ihm ähnlich. Er hat uns sein Kunstwerk geschenkt oder übergeben, dass wir richtig damit umgehen. So viel traut er uns zu. Trotz des Sündenfalls traut er uns das zu. Er gibt uns darin Wert. Gerade wird er gefeiert, irgendwie die 75 Jahre Grundgesetz und so weiter, ist ja alles ganz nett. Aber das Tolle am Grundgesetz ist eigentlich, und ich denke auch das, was wirkt, sind die, wo sich das Grundgesetz auf die Werte und die Gebote Gottes bezieht. Ich glaube, das ist das super Tolle und ewig Währende. Warum? Weil Gott durch seine Liebe Wert gegeben hat. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, wo kommt denn das denn her? Gott gibt uns die Würde. Er gibt uns die Würde. Und deswegen, weil er es uns gibt, deswegen ist sie unantastbar, diese Würde. Weil er uns ihm gleich macht. Und er liebt diesen Menschen, der von anderen Menschen oft so achtlos weggeschmissen wird. Ich habe halt nachgeschaut, nach einer Statistik von 2003, werden in Deutschland 106.000 Kinder im Jahr abgetrieben. Und auch diesen hat Gott seine Zuneigung geschenkt. Und wir schmeißen sie dahin. Wie mal ein Arzt zum Bekannten von mir sagte, als es mit dem Kind nichts geworden ist, stellen Sie sich nicht so an, das ist nur ein Zellhaufen. Mag sein, dass es ein Zellhaufen ist, aber es ist ein Zellhaufen, den Gott liebt und dem Gott Würde und Ehre gegeben hat, dass er gekrönt hat mit seiner Herrlichkeit, dem er sein Kunstwerk anvertraut hat. Wo viele Menschen anderen Menschen nicht vertrauen, da schenkt Gott uns sein Vertrauen. Was für ein Gott, was für ein Zutrauen an uns. Und der Psalm geht weiter in Vers 10. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wie wunderbar ist Gott und wie lieb muss er uns haben. Noch ein Menschenbild. Gottes Name ist seine Herrlichkeit, denn bei Gott ist Name auch Programm. So wie er ist, so heißt er auch, und so wie sein Name ist, so ist er auch. Ist er gut, dann ist auch sein Name gut. Wie wunderbar ist Gott, wie lieb muss er uns haben. Das ist sein Name und seine Identität. Weil er so gut ist, deswegen meint er es auch gut mit uns. Auch wenn wir nur aus einem Häufchen Asche bestehen. Und wir außer dieser Asche und unserem Versagen nicht viel bringen können, hat er doch uns sein Herz geschenkt. Und ich fand noch eine andere Bibelstelle in Hesekiel 16, die fand ich, ja, oder die begeistert mich eigentlich jedes Mal. Sie beschreibt eigentlich Israel, das Gott gefunden hat in der Wüste. Also es ist praktisch so eine Bildsprache. Aber deswegen fand ich das auch für heute wichtig. Es zeigt Gottes Herz, wie sehr er sein Volk Israel liebt. Aber auch, wie er natürlich seine Gemeinde liebt, beziehungsweise auch dich und mich. Und wenn man da mal das vom Blick her sieht, da wo ich noch nicht Christ war und zum Glauben kam, war ich auch vielleicht in einer Wüste und Gott fand mich. Deswegen habe ich uns diesen Text noch mitgebracht, Hesekiel 16. Bei deiner Geburt war es so, als du geboren wurdest, hat man deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber würdest, dich nicht mit Salz eingerieben und nicht in Windeln gewickelt. Also eins von diesen 106.000, die man halt entsorgt. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich, dass er etwas von all dem an dir getan hätte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut strampeln und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben und heranwachsen wie ein Gewächs auf dem Felde, mache ich dich. Und du wuchsest heran und wurdest groß und sehr schön. Deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare, aber du warst noch nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, du wurdest mein. Und ich badete dich im Wasser und wusch dich rein von deinem Blut und salbte dich mit Öl. Und kleidete dich mit bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leinen an, von feinem Leder an. Ich gab dir einen Kopfbund aus kostbaren Leinen und hüllte dich in Seide. Ich schmückte dich mit Kleinodien und legte Spangen an deine Armen und eine Kette um deinen Hals und gab dir einen Ring an deine Nase und Ohrringe an deine Ohren und eine schöne Krone auf dein Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbaren Leinen, Seide, bunten Kleidern. Du aßest feines Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst zu königlichen Ehren. Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern, deiner Schönheit wegen du vollkommen war, durch den Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr. Also meine Tochter, die würde da wahrscheinlich aufgehen, Ohrringe und alles Mögliche und tolle Kleider. Aber so lieb hat er uns. Er fand uns sozusagen in der Wüste als Müll und hat uns großgezogen. Er hat mit uns einen Bund geschlossen, uns erwählt, dass wir ihm nachfolgen. Und er will, dass es uns gut geht. Er hat uns begabt und befähigt. Er hat Dinge in uns reingelegt. Er hat uns weniger geringer gemacht als die Engel, als er selbst. So viel hat er uns angelegt an Schmuck und schönen Dingen. Leider ist in dem Text dann auch die negative Seite erwähnt, denn die gehört auch dazu. Aber du verließest dich auf deine Schönheit und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und botest dich jedem an, der vorüberging und warst ihm zu Willen. Und so geht's da weiter. Leider versagen wir immer wieder, aber doch, er kümmert sich drum. Deswegen steht auch der Text in der Bibel, denn Gott, egal wie weit Israel weg ist, interessiert sich für sie. Er interessiert sich für die Gemeinde Jesu, er interessiert sich für dich, egal wo du bist. Was ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt? Und ich denke, das große Geheimnis wurde heute auch schon, ich glaube, in einem Lied kam es auch schon vor, 1. Johannes 4, das ist das große Geheimnis. Das Geheimnis liegt in der Liebe Gottes zu uns. 1. Johannes 4, Vers 9 bis 11. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also nicht wir haben ihn gesucht, wir lagen irgendwo in der Wüste unterwegs oder waren mal wieder von ihm abgefallen, sondern als wir noch Sünder waren, hat sich die Liebe Gottes offenbart. Vers 11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Also es ist ein nicht nur für Wahrhalten, sondern auch ein Tun. Gott hat seine Liebe nicht nur theoretisch geäußert oder gesagt, ich liebe dich, was auch dazugehört. Er hat noch viel mehr gemacht. Er hat es an seinem heiligen Volk Israel gezeigt, aber er ist uns auch allen erschienen. hat unter uns gelebt. Johannes schreibt ja im ersten Johannesbrief, was wir gesehen und mit den Händen betastet haben, das, was wir wirklich berührt haben. Gott wurde in Jesus unser Bruder, Fleisch und Blut, Zellhaufen, Asche wie wir. 70% Wasser. Freund, Retter und Herr. Nicht aus Zwang oder Tradition oder Geburtsrecht hat er uns zu sich gerufen, sondern weil wir freiwillig zu ihm kommen sollen, mit ihm unterwegs sein sollen. Er will mit uns gehen. Was für ein wunderbarer Gott. Wir können nur staunen. Staunen über die Herrlichkeit Gottes. Und was ist diese immer wieder betonte Herrlichkeit Gottes? Sie ist Gottes Barmherzigkeit, Liebe, Gnade, die uns zum Staunen führt, die erscheinen lässt über Gläubige und Ungläubige. Was für ein Gott. Mose hat ja mal gesagt, hey, mein Gott, ich will unbedingt dich mal sehen. Und Gott hat gesagt, naja, ist ein bisschen heftig für dich, aber du darfst meinen Rücken anschauen. Und er darf die Herrlichkeit Gottes, also diese Liebe und Barmherzigkeit und Gnade Gottes vom Rücken her sehen. Und etwas platt ausgedrückt hat er dann mehrere Tage gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und ich glaube, das ist das Besondere, die Faszination an Gottes Herrlichkeit, seine Liebe, seine unendliche Liebe zu dir, mir, zu uns. Was ist der Mensch, dass Gott seiner immer zugedenkt? Wir sind von ihm geliebt, weil er das Gute in Person ist. Sein Name sei gelobt. Und ich habe uns noch den Psalm 24 mitgebracht. Ganz unkommentiert werde ich uns ihn lesen, nochmal, um uns nochmal zu verinnerlichen, wie herrlich und groß er ist. Ein Psalm Davids: Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, denn er hat ihn über den Meeren gegründet, über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht sein Antlitz, Gott Jakobs, Sela. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Sela. Was ist der Mensch, dass Gott seiner gedenkt? Was für ein liebender und faszinierender Gott, der dich und mich liebt. Amen.